man fragt sich halt, wie viel Geld schleppst du aus diesem Laden, wenn immer um 7:45 alles kaputt ist? Also, weiß ich nicht.
Du kannst es nicht hinterfragen, es ist so dumm.
Nee, darfst du auch nicht. Ansonsten.
Es klingt super unterhaltsam und witzig. Welt da draußen. Wir sind zurück. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Deutschland, wie Steven jetzt immer so betont. Und das stimmt ja auch, weil wir hatten ja zuletzt den hessischen Fall. Ich kann es nicht sprechen, aber ist egal. Besten Dank an Sven.
Pelziges Gebabbel.
Ja, jetzt habe ich mich wieder richtig unbeliebt gemacht, aber ist egal. Hat Spaß gemacht, nämlich mit Steven und Sven zuzuhören bei ihrem testosterongeschwängerten Podcast mit allerhand Action und Messern im Auge. Das ist immer eine schöne Sache. Da habe ich mich drüber gefreut, denn wie ihr schon gemerkt habt, ich bin in letzter Zeit nicht so viel da. Aber dafür verspreche ich, ich bin jetzt diese Folge und nächste Woche nochmal da, dann aber auch mal wieder 3 Wochen nicht oder so.
Habt ihr das gehört? Also, Steven hat bei John Wick die fehlende... Also diese wiederholenden Kills und die fehlenden Handlungen kritisiert. Was ist mit dem Typen los?
Ja, hab ich mich auch gefragt, Alter. Und ja, das vorher ja. 20 Minuten voll pupsen über eine Reisedoku von irgendeinem YouTube-Dude. Also wirklich rotzefrech, der Typ.
Ja, das war, dann hat er sich mal weit aus dem Fenster gelehnt.
Das macht er einfach so. Der kennt doch nichts, weißt du? Und was ich lustig fand, die haben ja auch im Quiz, im Schnellfragerunden-Quiz hatten sie ja auch Travolta oder Cruz. Und da habe ich mich sofort erinnert gefühlt. Ich habe nämlich jetzt so einen Post gesehen auf Instagram, da war so ein Set-Foto von Tom Cruise am Set von Mission Impossible dann 8 entsprechend, also Dead Reckoning Teil 2. Und das fand ich ganz witzig, da hat einer drunter kommentiert, so langsam habe ich das Gefühl, dass diese Missionen doch relativ machbar sind.
Ja, ist was dran, ja.
Ja, ne? Langsam lässt sich's nicht mehr leugnen und nicht mehr als Zufall abtun. Aber naja.
Entschuldigt übrigens, wenn ich so ab und zu huste. Ich versuche das zu vermeiden, aber ich bin wirklich noch ein bisschen angeschlagen und das ist dann, wenn ich jedes Mal hier auf den Mute-Knopf drücke, weiß nicht, ob ich dann immer schnell genug bin.
Naja, einfach mal aus der Hüfte gezogen und dann das Duell gewonnen um 12. Das ist doch was. Ja, meine Lieben, wir haben viel vor. Wir haben einiges hier mit so... Ja,
aber warte, bevor wir einsteigen. Wir müssen Sandro ganz kurz die Bühne geben, denn Sandro geht auf Tour. Und wir dürfen nicht vergessen,
stimmt,
dass Sandros Fans sehr, sehr loyale Spoilvenger-Fans geworden sind. Und ich finde, diesen Raum, den können sie kriegen.
Um Gottes Willen. Wir müssen jetzt schon einen eigenen Podcast immer aufnehmen, wo wir darüber reden.
Ja, den habe ich mir übrigens auch angehört. Den kann ich euch auch empfehlen. Auch wenn ihr nichts mit der Musik anfangen könnt, über die Jungs reden oder wie. Sie unterhalten sich sehr nett. Das sind nette Kollegen. Rockband im Gartenhaus. Da hatte ich schon einmal. Letztes Jahr, dieses Jahr kriege ich das wieder. Hurra. Ja. Wir freuen uns schon. Also insofern auch hier kleines Shoutout und tun wir bestimmt in die Shownotes hier mal einen Link zu deinem eigenen Podcast nochmal. Aber jetzt hier, komm, erzähl mal, deine Tour.
Ja, aber den eigenen Podcast kriegt man doch nur für 10 € im Monat. Mo, hast du den gedrückt?
Da muss ich mal nachgucken.
Nee.
Okay, da gibt's bestimmt Techniken. Also, also wir sind auf Tour. Wenn ihr das hört, ist der erste kleine Tourblock schon vorbei. Dann waren wir nämlich in Berlin, in Leipzig, in Dresden. Leipzig war Schönberg, ne? Da haben wir uns ja gesehen.
Ja, total.
War schön. Ja, einfach
grandioser Abend. Wir uns gesehen haben.
Ja, und auch ein paar Leute aus dem Discord, ne? Luisa auf jeden Fall mit Mann und ich glaube, Daniel ist auch noch im Schlepptau. Weiß ich nicht. Ich kann die ganzen Namen, den Nicknames immer noch nicht zuordnen nach all den Jahren. Und das geht jetzt den April so durch, die Wochenenden. Ne? Einmal fahren wir auch Hannover, Hamburg die Ecke, wieder bei Mo vorbei. Dann sind wir wieder Rockband im Gartenhaus, wie du schon gesagt hast. Und ja, wir sind auf Tour mit Hell Boulevard. Das ist eine düster Grufti-Rockband, würde Mo jetzt sagen. Aber alles noch handzahm, kein Geknüppel. Und wir haben jetzt 2 neue Songs rausgehauen und zur Bewerbung dieser Tour. Und auch ein ganz feines Video gemacht, beziehungsweise der Mirko hat es gemacht. Der war ja auch schon mal zu Gast. Ja, und jetzt geht's halt auf Tour und bewerben wir das Ding und dann geht's weiter irgendwie. Wer hat das dann sehen?
Das ist geil. Ne, ich hatte ja noch nicht geschafft, dir das Feedback zu geben, privat. Jetzt kann ich das hier machen.
Mach nicht mal schlecht.
Habe mir nämlich die Videos angeguckt, fand die ziemlich cool. Und ich finde es faszinierend, wie die Promo-Fotos auf euren Social-Media-Kanälen dann endlich einen Sinn kriegen, wenn man die Videos gesehen hat. Weil so ohne Kontext denkt man sich, ja, okay, alle Corpse Paint mit Mänteln und so, okay, gut. Und dann so, und jetzt Glam-mäßig und du mit blauen Lidschatten und blauen Kunstpelz und sowas, ja, gut, why? Und dann kommen die Videos und es macht ein bisschen mehr Sinn auf jeden Fall dann. Also ja, vor allen Dingen dieser von dir in meine Richtung gestichelte, ja, für dich extra 70s Look, den finde ich da ganz fantastisch, weil das passt zum Gesamtlook total gut dazu. Und vor allen Dingen euer Klampfer hier, Joel, heißt er Joel?
Joe Gaskell, ja.
Joe heißt er, genau. Der mit seinem langen Bart und seinen langen Haaren mit diesem Umhang macht schon eine geile Figur. Das ist eine Erscheinung, die mich auch sehr an den Vampirfilm erinnert hat von der Ästhetik. Sag schon hier, Girl Walks Home Alone at Night, diese Silhouette mit diesem Umhang. Ja. Sehr, sehr ähnlich. Fand ich nicht schlecht, gefiel mir gut. Und auch schön, so ein Doppelkonzept zu haben, welches auch inhaltlich dann irgendwie so rübergeht mit dieser Verwandlung entsprechend von den Dämonen dann zur Selbstfindung irgendwo als Storyline eine feine Sache. Deswegen innerlich und äußerlich als Konzept sehr, sehr gelungen. Und songmäßig haben wir auch schon mal kurz gequatscht, finde beide sehr eingängig und feier aber total diese Akkordprogression, also diese Akkordfolge in The Truth, weil das macht so einen ganz anderen Vibe, als man es von so einer Musik oder generell so gewohnt ist im normalen catchy Pop-Bereichen vom Gesang her. Und deswegen macht das so eine schöne andere Note und das ist insgesamt sehr, sehr gelungen. Großes Lob und ich freue mich auf live.
War noch geil live, hast du gesagt.
Hat
reingehauen. Ja, danke. Also, oh Gott, wir dürfen jetzt auch nicht verquatschen, aber man merkt halt, die Grundlage ist immer so ein bisschen Synthwave, auch so von der BPM ist ja alles so ein bisschen langsam. Jetzt kommt das Synthwave sogar wieder ein bisschen mehr mit rein. Und natürlich ist es auch so ein bisschen mehr heavy, weil jetzt einfach vier andere Leute damit rumspacken, die halt auch alle einfach sagen, die wollen auch mal so ihren Part haben. Aber ganz cool, ja, dieses Doppel-Single-Konzept war einfach aus der Not heraus, ne? Wir konnten uns nicht einigen. Unser Label hat gesagt, The Truth ist eine bessere Single. Einfach so, ne, weil catchy und nach einer Minute kommt schon der Chorus und sowas ist wichtig. Und wir haben gesagt, wir wollen aber so einen Statement-Song auch mal machen, wo man eben auch so ein düsteres Fake-Konzept drum machen können. Da haben wir einfach gesagt, wir machen einfach beide. Und es gibt ja auch viele, ich weiß nicht, Ed Sheeran hat das schon vor Jahren gemacht, irgendwelche Double-Singles und so. Hier in Deutschland ist das noch nicht so richtig angekommen. Aber einfach so diese Idee, dann ein Video zu machen und auch ohne Cliffhanger, dass du innerhalb des Videos schon aufdeckst, warum rennen die in alle rum hier wie so düster gruft die Vampir-Typen. Und das gleich wieder ad acta zu legen, das war irgendwie so die Herausforderung. Und Mirko hat das auch sehr cool gelöst, auch mit diesem Switch zwischen CinemaScope und 4:3. Natürlich dann nochmal so ein bisschen, da konnte ich einfach nicht widerstehen.
Ja, natürlich nicht. Kannst ja auch nicht aus deiner Haut. Das funktioniert schon ziemlich gut. Und ich hatte ja auch schon bei eurer ersten Tour mit Mono Inc., als ich euch das erste Mal live gesehen hatte, gefeedbackt, ach doch, Metal. Also es war schon nicht, war schon klar, dass es in die Richtung gehen wird vom Sound her.
Live darf es ein bisschen rumsen. So, aber bevor wir uns jetzt verlabern hier, machen wir nochmal das, wofür wir eigentlich da sind und nämlich über Filme reden. Aber trotzdem erst vielen, vielen, vielen Dank. Ne? Ich freue mich sehr, auch das Feedback mit der Akkordprogression Jungs vorgelesen. Was meint der? Keine Ahnung. wir wissen das sehr zu schätzen. So, Berg. Was ist denn die grüne Schmonzette eigentlich so?
Das habe ich extra für Mo mitgebracht, weil er mich schon wieder sticheln wollte und jetzt kriegt er die Quittung dafür. Ich habe euch nämlich eine Romcom mitgebracht, den neuesten Film mit Lindsay Lohan.
Warte, ich habe das nämlich
wieder gemacht, weil das letzte Mal war ja wirklich erwartbar eine Vollkatastrophe. Muss man sagen, der letzte Film, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall mit Lindsay Lohan, ja, die, ich sag mal, die amerikanische Jenny Elvers. ist wirklich nicht feierlich, die zu sehen auf der Leinwand, muss man sagen. Aber schien mit dem offensichtlichen Gurkenfilm ganz gut funktioniert zu haben, denn man sieht bei diesem Film mit dem Titel Irish Wish, dass da mehr Kohle reingeflossen ist. Also der ist, abgesehen davon, dass es eine absolute Standard-Rom-Com ist, mit keinen Überraschungen, mit allen erdenklichen Klischees, die man da einbauen kann, das will es ja auch nur sein, deswegen kann man kritisieren, muss man aber nicht. Aber ausstattungsmäßig echt gut gemacht. Also wahnsinnig tolle Sets, wahnsinnig tolle Ausstattung, Szenenbild, Kostüme. Da hat schon jemand sich Gedanken gemacht und da was reingeschmissen. Also das kann man dem Film nicht absprechen, der sieht wertig aus. Abgesehen davon ist er aber von allen beteiligten Schauspielern absolut lieblos runtergespielt. Also das ist wirklich echt traurig, dass du so einen Film hast, wo du siehst, da haben sich eben in den Departments, die ich gerade genannt habe, Leute halt wirklich Mühe gegeben und die können das auch. Und dann hast du halt so Schauspieler, die das wirklich ohne irgendeine Art Herz oder Funken durchspielen. Und das ist natürlich dann traurig, aber es ist nicht die Vollgurke und die erwartbare Vollkatastrophe wie der Vorgänger. Und deswegen ist es für eine Rom-Com vollkommen in Ordnung, aber halt auch nicht mehr und auch nicht weniger. Das dazu.
Okay.
Tja. Ich hätte es wirklich vergessen, wenn Mo nicht in meine Richtung gestichelt hätte.
Ja, ist selber schuld. Ich kann es nicht richtig machen. Wenn ich darauf hinweise, dass kein Mensch diese Gurken braucht, dann ist es auch falsch. Dann kommen sie erst recht. Also.
Ja, natürlich. Aber dafür habe ich einen anderen Tipp von euch beherzigt und ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit Ricky Stenicki. Ich muss sagen, also ich habe wirklich genau das gekriegt, was ich erwartet habe. Ich dachte mir, das wird einfach ein alberner Komödienfilm mit John Cena, der völlig abdreht und in seiner Rolle aufgeht, und das kriegst du. Kriegst du von vorne bis hinten, sind so geile Ideen drin, und was auch echt schön ist, dass wir es langsam, aber vorsichtig lernen, bei aktuellen Komödien diese unter der Gürtellinie Ausflüge immer mehr zu minimieren. Also oder gänzlich wegzulassen. Also in diesem Film gibt's mehr als eine Gelegenheit, das Ganze wirklich vom Niveau her absacken zu lassen bis ins Bodenlose. Und es passiert halt einfach nicht. Es ist immer charmant, es ist immer witzig und die derben Stellen sind trotzdem so, dass du sagst, ja, das hat irgendwo noch ein gewisses Niveau. Also ich sag nur, Beschneidung, diese Szene ist so göttlich.
Knips.
Ich habe wirklich echt nicht hingucken können und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und das wird so scheiße. Und dann war es halt aber einfach lustig. Es ist ein guter Film. John Cena killt. Einfach alle in diesem Film haben Bock. William H. Macy auch total großartig. Also Ricky Stenicki ist wirklich eine wahnsinnig gute Komödie. Ich hatte echt Spaß. Macht total Bock und macht das, was er will, und das macht er richtig gut.
Ja, haben wir uns ja auch schon drüber ausgelassen in irgendeiner Folge.
Ja, mit Stu war das, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Ach ja.
Das war eine schöne. Und das, ich habe das, weil Stu das nämlich gut fand, was du dazu gesagt hast, war mir eigentlich ziemlich egal. Aber Stu fand den auch gut. Der hat in der Oscar-Vornacht geguckt. Na, weiß ich noch, weil ich habe mir die Folge von
Gin Tonic
angehört. Mit Gin Tonic natürlich. Und ich habe das auch beherzigt, wir haben den auch geschaut und ich muss sagen, ja, ich gebe dir vollkommen recht, Berg, aber das nächste Mal gibt uns bitte als Bonusmaterial diese ganze Masturbation-Cover-Songs-Show von John Cena, weil die waren wirklich lustig und das kam viel zu kurz.
Bei Billy Idol bin ich fast gestorben.
Ich auch. Warum haben die das rausgenommen? Warum haben die das so kurz gemacht? Das ist mein Kritikpunkt an Ricky Stenicki. So, ich habe zwei Tipps für euch auf Disney Plus. Und zum einen ist es Staffel 2 der meist reviewten Serie, die wir hier jemals besprochen haben. Extraordinary Staffel 2.
Mm.
Nur, ich weiß nicht, habt ihr die schon geschaut?
Ich habe angefangen.
Nee.
Ich habe drei Folgen gesehen. Und es ist wie bei Staffel 1. Irgendwie ist das charmant und irgendwie hat das ganz coole Ideen, aber ich fühle halt nichts dabei. Es unterhält mich so. Beim Essen, das ist unsere Essensserie jetzt, da wir mit Community durch sind. Letzte Staffel war furchtbar von Community, muss ich halt an der Stelle einfach mal erwähnen. Die davor war, fand ich ja mit die beste, die fünfte, aber die sechste, die war wirklich katastrophal. Aber darum soll es ja nicht gehen. Also Extraordinary Staffel 2, irgendwie passt da alles von der Idee auf dem Papier her, aber ich fühle halt nichts dabei.
Okay. Ich habe es einfach wieder vergessen, dass es schon da ist und habe es nicht geguckt. Also könnt mich jetzt hauen, jetzt weiß ich es wieder.
Ja, na genau, für die Leute ist das hier nur kurzer Reminder. Die ist jetzt da und Jen hat immer noch keine Superkräfte und geht jetzt zu einem Coach, um das zu erlernen. Der geht mit ihr in ihren Geist rein. Das ist so eine chaotische Bibliothek. Finde ich sehr cool gemacht. Ne, die gehen dann so die Bücher zusammen durch und es ist sehr weird, was sie da so finden. Gizlord stellt, also kennt ihr ja noch, ne, stellt, der stellt halt fest, dass er eine andere Identität hat und trifft seine Ehefrau von früher, die ziemlich fies ist und hat auch einen Sohn. Ist ja auch mit Jen noch zusammen. Und Carrie und Cash haben sich ja getrennt in der ersten Staffel und müssen jetzt irgendwie damit klarkommen. Und er wird dann plötzlich ihr Büro, ihr
Assistent.
Fängt dann ihre Kanzlei als Assistent an und dann wird das ganz chaotisch. Und das ist sehr weird. Das ist ein bisschen emotionaler als Staffel 1, aber auf eine positive Art und Weise. Und wir haben uns wieder gedacht, Mann, ey, das ist so eine Serie. Meistens beschwert man sich ja, oh nein, 10 Staffeln, das kann ich ja nie gucken. Und hier wünsche ich mir 10 Staffeln, weil du guckst es einfach weg, es ist immer sympathisch, es ist nie zu anstrengend. Perfekt snackable. Also, Mo, du wirst deine Freude haben und dir wird es genauso gehen. Es ist vorbei. Scheiße, was muss ich jetzt wieder warten?
Ja, da gehe ich von aus. Ein Treffer wird.
Ansonsten, was auch ein Treffer ist, der kleine 8-jährige Sandro hat damals verbittert reingeschaut, als eine seiner Lieblingsserien im Vormittagsprogramm zu Ende war. X-Men. Und wie so alles kommt es natürlich wieder. X-Men 97 ist jetzt auf Disney+. Und ich muss jetzt hier nicht über diese Serie reden oder am Ende, wenn die vorbei ist, nochmal eine Gesamtkritik machen. Das ist ein Ersteindruck, der wird sich nicht ändern. Bin ich fest davon überzeugt. Es setzt einfach da an, wo diese verdammte Zeichentrickserie 97 aufgehört hat. Und ich weiß es noch, Professor X ist halt gestorben am Ende der Serie und alle so, wie geht's jetzt weiter? Passiert noch was? Und genau da setzt die an, sieht grafisch genauso aus, halt nur auf, ne, 4K hochskaliert und sehr, aber an sich der Zeichentrickstil ist genauso. Die Musik, wenn dieses Intro kommt mit diesem schrillen Gitarrensolo, oh, mega. Es ist einfach noch genauso. Sogar einige der Stimmen sind zurückgekommen. Und ja, ansonsten geht's halt dort weiter. Ne? Cyclops muss jetzt die X-Men anführen. Und Magneto kommt und sagt, hey, Xavier hat mir das Testament hinterlassen und die Menschen gehört jetzt mir und ihr seid jetzt meine X-Men. Und so, was? Das ist der Cliffhanger, das ist also die Prämisse der Serie, wie die jetzt damit klarkommen mit dieser neuen Konstellation an Mutanten und Antimutanten. Mr. Sinister wird als Bösewicht eingeführt, den kennen Comic-Fans vielleicht und ansonsten sind jetzt 3 Folgen draußen. Meine Meinung dazu wird sich wahrscheinlich nicht ändern, ich feiere das wie Sau ab. Und für alle Nostalgiker, die das früher auch geguckt haben, könnt ruhig mal reinschauen. Also das ist sehr, sehr liebevoll vor allem. Man merkt wirklich, wie sehr da die Leute einfach, wie die Leute zurückgeholt haben, die auch die Originalserie zu verantworten haben und wie da nicht versucht wurde, jetzt irgendwas in die neue Richtung zu bringen. Das ist wirklich ein reines Nostalgiegebäsche, aber mit ganz, ganz viel Herz.
Ja, Paula hat da schon angefangen, hat auch gleich eine Folge geguckt, hat sich darüber beschwert, dass da nur 2 oder 3 Folgen online waren, obwohl doch die Serie von 97 ist. Da sage ich,
ist sie nicht.
Ist da kurz erklärt. Aber das ist natürlich verwirrend, wenn man nicht so richtig drin ist in dem Ganzen von ganz, ganz früher, dann wirkt das halt irgendwie, weil der Stil genauso ist wie damals und das ist ja alles, ja, genau, das Charmante. Aber ihr wisst es, ich bleib dabei. Also Disney ist der Sender, der bei mir am wenigsten stattfindet, weil es einfach so arschlang dauert, bis alles da ist.
Gerade bei so einer Serie finde ich das auch Blödsinn, da wöchentlich rauszugehen mit so Halbstundenfolge. Ich rette mir das einfach so dahin, dass ich jetzt die alte Serie nochmal gucke, denn die haben sie gleich mit veröffentlicht. Also die ganzen Folgen von 92 bis 97 sind mit da. Das ist cool.
Viele machen das ja, Apple macht das ja auch so wie maßgeblich, das haben sie ja selber schon zugegeben, um eben die Leute davon abzuhalten, irgendwelche monatlichen Geschichten zu machen oder eine Freiperiode, aber die gibt es ja bei Disney gar nicht mehr. Ich weiß jetzt schon von Film-Podcast-Machern, auch die in unserem Bubble stattfinden, die es schon überlegen, die ganzen Dinge abzuschaffen, weil es einfach zu teuer wird. Und dann frage ich mich natürlich, was macht das mit unserem Inhalt? Aber ja, mal sehen, ob Paula da weiterguckt. Sie hatte auf jeden Fall mit der ersten Folge Spaß. Ja gut, ich habe jetzt auch was dabei, was den Berg wahrscheinlich nicht viel weniger interessieren könnte, weil es ist True Crime und das hasst er wie die Pest, aber es hat hier einen Filmbezug. Vielleicht holt ihn das hinter der Couch vor. Es geht um die True Crime Dramaserie auf Netflix mit Namen Ein amerikanischer Albtraum. Und die ist insofern besonders und hat diesen Filmbezug, weil da geht es um das Gone Girl Prinzip. Erinnert ihr euch noch an den Film von 2014? Gone Girl war ja damals sehr erfolgreicher, sehr spannender Film. Ben Affleck, Rosamund Pike. Und was bei American Nightmare, also ein amerikanischer Albtraum, passiert, ist folgendes. Ein junger Mann ruft die Polizei an und sagt, er ist gerade, konnte sich gerade befreien. In der Nacht seien Leute ins Haus gekommen und haben unter Waffengewalt und unter Gabe von Drogen an ihn und seine Freundin entführt. Und wir sehen dann eben in 3 Folgen, was ist da passiert. Denn ganz, ganz schnell, weil es zu dem Zeitpunkt aktuell war, gehen die Polizisten davon aus, dass der sich das ausgedacht hat. Oder dass sie sich das vielleicht ausgedacht hat. Und dann ist das so, dass wir auf mehreren Ebenen erzählt bekommen, wie geht die Polizei mit ihm um? Was ist ihr in der Zeit passiert? Wir erfahren also sehr schnell, sie hat diesen Albtraum überlebt. Das ist auch kein Spoiler, weil es geht gar nicht so sehr um, was ist da jetzt passiert, wie ist das passiert, sondern um die Absurdität, mit der die Polizei und die Staatsanwaltschaft versucht haben, basierend auf nichts, und das ist wirklich erschütternd, eben auf jeden Fall zu beweisen, also entweder war er es oder sie war es. Weil das, was die beiden erzählen, das kann so nicht gewesen sein. Und man ertappt sich dabei, dass man davor sitzt und sich denkt, ey, so bescheuert könnt ihr doch nicht wirklich alle sein, dass ein ganzes Präsidium sich darauf versteift und erst ein Außenseiter kommen muss, um zu sagen, naja, vielleicht haltet ihr die Taschenlampe mal da hinten hin. Könnte auch noch was sein. Spannendes Ding, geht zusammengenommen keine 3 Stunden, kann ich wirklich jedem, der True Crime spannend findet, empfehlen. Und halt eben, weil das einfach eine total abgefahrene Geschichte ist, die dahinter steckt. Und das macht es wirklich spannend. Also würde mich nicht wundern, wenn da nochmal irgendwer einen Film draus macht.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin da generell gar nicht so abgeneigt. Es gab halt einfach in letzter Zeit vieles, was ich davon eben dann keine Lust hatte oder nicht geguckt habe. Oder mich stören dann halt immer diese, wenn es manchmal eben so bloß so filmisch umgesetzt ist, relativ normal, das irgendwie muss das einen richtigen Vibe haben, weil damals kann ich mich nur erinnern, Making a Murderer zum Beispiel haben wir übelst weggesuchtet. Mhm. Also das haben wir total gerne geguckt. Und wenn ich mir mal so reingucke, mal so einen Trailer gucke, dann sieht das auch sehr ähnlich von der Machart her aus.
Also da sind schon Leute dran, dass ich daran Spaß hab. Die haben diese Doku gemacht, der Tinder-Swindler, das war ja eine der erfolgreichsten Netflix-Dokus in den letzten Jahren, das sind die Leute, die dahinter stehen. Ob das einen ähnlichen Hype auslösen wird, glaube ich nicht, weil Tinder einfach in den Staaten viel, viel präsenter ist als wahrscheinlich bei uns oder vielleicht liegt das auch nur an mir. Aber ist auf jeden Fall ein Blick wert, also wirklich.
Also Mo, ich hätte jetzt auf jeden Fall, also ich kriege immer ein Match, wenn ich von Hamburg runterfahre, wenn ich bei dir in der Gegend bin, würdest du, ne? Okay. Bei Bevensen eine Person, ein Match. Okay. Nein, ich gucke quasi ja alles, was das, alle True Crime Dokus zwangsweise, ne, zum Einschlafen. Und ich kann halt dazu sagen, Mo hat komplett recht. Die ist richtig gut. Also, das ist auch eine, wo ich eigentlich schlafen wollte, aber dann dran wach geblieben bin. Gesagt, das will ich jetzt wissen, wie das ausgeht.
Und ist das nicht total weird, wie das ausgeht? Also diese Züge, die das annimmt.
Also das am Ende habe ich wirklich, weil wir haben das irgendwie, also quasi, meine Freundin hat es auch durchgeschaut und wir haben dann irgendwie, also erstmal, und deswegen kommst du ja nicht dabei zwischendurch zum Recherchieren und am Ende musste man halt aber trotzdem erstmal nachschauen, ob das war, wie das sei, keine Ahnung, ja, das Ende ist komplett. Das kann man sich für ein Drehbuch nicht ausdenken, wirklich. Ja. Mhm. Irre.
Ja, cool. Dann hebe ich mir das auf jeden Fall auf und vielleicht auch, wenn bei uns langsam wieder Ruhe einkehrt, ist das eigentlich das perfekte, glaube ich, runterkommen, viel gut berieseln.
Das kann man sich für ein Drehbuch nicht ausdenken. Für ein Drehbuch nicht ausdenken.
Aha. Er beeinflusst mich. Hört ihr das? Er beeinflusst
Drehbuch.
Mich. Drehbuch. Ja, genau. Ihr habt schon mal davon gesprochen und ich dachte mir, jetzt wo ich es auch gesehen habe, will ich trotzdem mal drauf zurückkommen, denn oft ist es so...
Wie, das einfach nicht... Drehbuch-Oscar! Mann.
Ja, da habe ich doch schon gesagt.
Mach doch!
Oft ist es halt so, dass ich dann eure Empfehlungen gucke und dann irgendwie so gar nichts mehr hinzufügen kann oder einfach nur sagen kann, ja, sehe ich genauso. Hier sehe ich es zwar größtenteils auch genauso, aber ich glaube, ich fand ihn besser als ihr beide. Also ich fand Anatomie eines Falls wahnsinnig gut. Das ist einer der besten Filme, die ich in jüngster Vergangenheit so gesehen habe. Also den fand ich wirklich geil und war erschrocken, dass der nicht wie üblich dieses Verschobene, dass der in Deutschland erst 2024 ins Kino kam, sondern der also auch irgendwie schon mal 2023 veröffentlicht wurde. Kann ich also nicht mehr auf die Top 5 des Jahres 2024 nehmen, weil er schon vorher erschienen ist. Aber er würde garantiert dort landen und ich kann nur sagen, der ist wirklich fantastisch und ich verstehe auch total, warum man bei der Auswahl zwischen Zone of Interest und Anatomie eines Falls Sandra Hüller hier nominiert hat. Weil das, was sie hier spielt, ist einfach nur absolut brillant und es ist auch... Vom Drehbuch her verstehe ich auch den Oscar, weil es einfach wirklich gut geschrieben ist. Ich finde es auch von der Regie wahnsinnig gut, weil diese Story mit dem Schauspiel so zu präsentieren, dass genau das mit dir als Zuschauer passiert, dass du dich nämlich selber fragst, na, war es jetzt oder war es nicht? Das sind so Nuancen und das musst du erstmal gebannt kriegen. Und ich habe dann auch so ein bisschen drüber noch gelesen. Also das war auch wirklich die Schwierigkeit. Die Szenen, die haben die immer wieder in anderen Varianten versucht, auch um wirklich diese Ambivalenz hinzubekommen. Dass sie zum einen nicht zu sympathisch wirkt und zum anderen aber auch nicht zu schuldig. Und genau diese Gratwanderung hinzukriegen, ist sowohl schauspielerisch als auch von der Regie her, glaube ich, einfach wahnsinnig schwer und ist hier vollkommen geglückt. Also es ist absolut packend. Ich verstehe, dass der lang ist für viele, hat mich aber zum Beispiel beim Gucken gar nicht gestört, überhaupt nicht. Fand's einfach die ganze Zeit fesselnd und es ist einfach eine coole Idee, die cool umgesetzt wurde, auch wenn sehr, sehr viel PIMP dabei ist, muss man auch sagen. Das ist schon irgendwann mal echt nervig, das muss man sagen.
Also, aber ja, mein Vater ist fast auf die Barrikaden gegangen. Ich hatte ja den mit meinen Eltern geschaut und gesagt, können die das jetzt mal ausmachen? Und ich so gesagt, ja, aber da, genau diesen ja. Effekt soll es erzielen.
Genau das soll es erzielen. Also wirklich, ich mag solche Filme, die dich als Zuschauer so manipulieren, dass du halt dann am Ende selber nicht mehr weißt, wie das alles finden sollst. Das finde ich irgendwie cool und wahnsinnig geiler Filmhund. Total tolles Filmkind, muss man auch sagen. Einfach wirklich gut gespielt. Ich mag Filmkinder oft gar nicht, aber hier wirklich toll gemacht. Habe ich auch alles geglaubt. Also sehr, sehr gelungener Film. Absolute Empfehlung, Anatomie eines Falls.
Wie fandst du das Ende?
Gut, mochte ich.
Kleiner Hint an Steven.
Bin ich jetzt, ne? Ich bin,
oder? Ja.
Okay. Du hast ihm nicht das Signal gegeben jetzt.
Ja. Das Signal. Serie auf Netflix. Deutsche mit Serie Flodafie. Auf Netflix. Mit was?
Flodafie. Mit Flodafie.
Ja, nicht nur mit, sondern angeblich auch ein bisschen von. Was eine der vielen Fragen ist, die man sich hier stellen kann. Also, das Signal auf Netflix. 4 Folgen. Alle, die glauben, mal wieder was Gutes Deutsches. Style Dark, weil der Trailer ist so ein bisschen mystisch. Nee, nichts davon. Leider gar nichts davon. Das ist so eine Serie, wo ich wirklich hinterher... Ich habe mich nicht mal richtig geärgert, dass ich 4 Stunden damit verbracht habe. Sondern ich war einfach total baff. Also ich bin immer noch super baff. Das Ding ist so ärgerlich, dass man traurig wird. Also ihr kennt das ja, ne, ärgerlich, und ich rante ja auch gerne, aber hier finde ich es halt einfach traurig. Die Geschichte ist zum einen super schnell erzählt. Die intelligenteste Frau des ganzen Planeten ist die Frau von Florian David Fitz und die ist im All auf der ISS und die soll nach 3 Monaten zurückkommen und während sie landet, verschwindet das Flugzeug, in dem sie sitzt. Also ne, die sind schon auf der Erde angekommen, Flieger, zip zap, verschwindet der Flieger. Und am Ende heißt es, sie und ihr Partner, mit dem sie auf der ISS war, haben das Ding zum Abstürzen gebracht. Parallel dazu sehen wir das Ganze auf der Ebene Florian David Fitz mit seiner Tochter, die auf die Mutti warten. Und wir sehen halt eben Teile, die in der vorhergegangenen Zeit auf der Raumstation spielen, wo eben Paula, ganz witzig, Paula, sie hat sogar den richtigen Nachnamen, gibt's auch an einer Stelle zu sehen, sie heißt genau wie meine Frau, wie sie da eben arbeitet. Im Trailer wird das schon verraten, deswegen kann ich das auch sagen, Paula empfängt einen Funkspruch im All. Eine mysteriöse Stimme sagt,
hallo. Hallo.
Contact.
Ja, das Ganze ist finanziert von einer indischen Milliardärin. Und am Ende ist das so, ihr guckt diese vier Folgen und entweder könnt ihr euch komplett fallen lassen. Und das würde ich euch allen wünschen, weil es ist optisch, sieht ja schon gut aus. Es ist ganz charmant gemacht. Aber inhaltlich ist einfach, es bleiben nur Fragen übrig. Die Tochter von den beiden zum Beispiel ist gehörlos. Jetzt könnte man ja denken, ja, dann ist das sicherlich wichtig, Teil des Plots, weil Signal, vielleicht kommt da was. Nein, sie hat einfach ein Implantat und dann ist es nicht mehr. Das macht also überhaupt gar keinen Sinn, dass sie gehörlos ist. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt irgendwie eine Art von Minderheit hier reinkleben wollte. Das Mädchen ansonsten macht wirklich einen guten Job. Kann man jetzt von Herrn Fitz, ist schwer zu sagen, er hat irgendwie nur einen Gesichtsausdruck und der ist die ganze Zeit unter Basecap und beiger Jacke versteckt. Das hat mich hart an Matthew McConaughey in Interstellar erinnert, der läuft ja auch so rum. Es gibt so viele Themen hier, also woher kommt die Stimme? Was soll die Stimme denn am Ende der Serie? Also die Auflösung ist so komisch. Ich habe jetzt eine Kritik gelesen von jemandem, der gesagt hat, die beste Message in einer Serie seit immer. Und ich sitze da und denke mir so, wieso? Was? Da ist gar keine drin. Ich fürchte nämlich, da ist tatsächlich keine drin. Die Charaktere flüstern die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum, man muss also sehr laut machen. Seine Frau ist die intelligenteste Frau auf der Erde. Das wird also regelmäßig, wird uns das so suggeriert. Trotzdem ist sie leider sehr geplagt von psychotischen Anfällen. Da frage ich mich, wie kommt die eigentlich auf die ISS? Also, offensichtlich krank, die hat da nichts zu suchen. Florian David Fitz soll die Drehbücher überarbeitet haben. Frage ich mich natürlich, waren die vorher schlechter? Oder waren die besser? Es ist ganz viel kaputt. Spart euch diese 4 Stunden. Ihr braucht sie nicht gucken. Ihr braucht sie wirklich nicht gucken. Ich würde mich gern mit jemandem unterhalten, der es gesehen hat, weil ich habe ganz viele Fragen und vielleicht habe ich einfach nur nicht richtig aufgepasst und jemand kann es mir beantworten. Also meldet euch auf unserem Discord-Server, wenn ihr Signal gesehen habt oder euch das antun wollt am Wochenende. Ich bin auf jeden Fall für eine kleine Diskussionsrunde, wäre ich da sehr dankbar.
Ja, bei mir sind da so viele Red Flags. Ich habe das auch gesehen, dass es das gibt. Und das kam auch sehr aus dem Nichts. Es wurde nicht ewig lange vorher angekündigt und es wurde auch nicht wahnsinnig marketingmäßig gehypt, sondern es war dann einfach irgendwann mal ganz schnell da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber Florian David Fitz spielt da eine Hauptrolle. Dann müsste es eigentlich vom Gefühl her deutlich mehr beworben werden. Dann scheint es nicht gut zu sein. Das war so mein erster Gedanke gleich irgendwie. Und dachte mir dann aber eben auch, als ich die Bilder sah, naja gut, also optisch ist das schon nicht verkehrt. Also es macht schon irgendwas. Und dann dachte ich mir aber, nee, das ist so ein typisches Netflix-Ding, schnell draufgeknallt für einen internationalen Markt, vielleicht irgendwie mal wieder was aus Deutschland. So da kannst du dieses Label draufkleben. Und ich dachte mir, nee, das wird schon nicht gut sein. Deswegen lasse ich mal lieber die Finger davon.
Das Plötzliche kann vielleicht daran liegen, das haben mir jetzt schon einige gesagt, dass es im Grunde auf Apple eine Serie gibt, die dieselbe Geschichte erzählt. Und das ist wohl wieder so einer der seltenen Fälle, wo viele Leute dieselbe Idee hatten und dann kamen sie parallel raus und scheint so, dass Signal halt deswegen schnell raus musste, damit keiner sagt, oh, das haben sie euch nachgemacht. Sondern das ist quasi
Die Serie mit Nomi.
Constellation soll wohl Ähnlichkeiten haben. So, das ist mag sein, weiß ich nicht. Wenn Constellation ein bisschen so ist wie Signal, werde ich das auf jeden Fall nicht gucken. Aber ein Riesenbogen drum. So als Beispiel, es gibt so eine Szene, in der natürlich, was macht denn bei jeder Art von Bedrohung sehen wir in jeder amerikanischen Serie und jedem amerikanischen Film, das Militär rottet sich zusammen und macht diesen einen Schlag, wo wir alle denken, nein, tut das nicht. Sowas kommt ja auch vor, nur um dann festzustellen, sie haben in die Luft geschossen. So, Das ist das Niveau, mit dem wir hier zu tun haben. Also wir erwarten einen großen Angriff und sie schießen und die halbe Welt geht kaputt, so ungefähr, das Gefühl hast du, und dann sagen sie, da war ja nichts. Also, ja, vielleicht ist das spaßeshalber was, wo der Steven sagt, ja, jetzt bin ich dabei. Das warte ich mal ab.
Ich werde auf jeden Fall Constellations gucken und das können wir ja dann mal übereinander legen.
Ja, dann sag Bescheid.
Ja.
Ja.
Crazy. Also, der Film, den ich jetzt mitgebracht habe, für den wurde viel Marketing gemacht und der kam auch nicht aus dem Nichts, sondern der hat eine ziemliche Kontroverse sogar mitgebracht. Es ist laut eigenen Angaben von Amazon der erfolgreichste Start eines Films aller Zeiten bei der Plattform von also Amazon Prime. 50 Millionen Zuschauer haben sich den seit der Veröffentlichung angesehen zum Zeitpunkt der Erhebung hier dieser Daten ist er auf 104 Ländern inklusive Deutschland auf Platz 1 gewesen. Habt ihr schon eine Vermutung?
Ich habe den auch gesehen, ja.
Okay. Ich habe das Original leider noch nicht geguckt. Ich wollte das immer schon mal gucken und habe aber auch mitbekommen, dass jetzt echt viel diskutiert wurde über das Remake und ich konnte das relativ leicht aus deiner Verklauselierung Hit the Road, Jake, rauslesen, dass es sich um Roadhouse handelt.
War der gar nicht auf meiner Liste gestern, weil dann habe ich den noch vergessen zu erwähnen. Den haben wir
auch, der war nicht
beide
drauf.
Geguckt. Wir haben beide
aber
geguckt.
Aber das ist ja cool, dann können wir den mal kurz reinnehmen, weil inhaltlich gibt es ja zu dem Film nicht viel zu sagen. Aber das Interessante ist jetzt vielleicht die Perspektive. Ich kenne nämlich das Original nicht. Ich habe nicht mal den Namen gekannt. Also wirklich, warum auch immer. Ich mag 80s-Klopper-Filme, die so macho-mäßig drauf sind. Jean-Claude Van Damme geht immer und bla, gib mir das. Aber Patrick Swayze war tatsächlich immer so ein leichtes, also kein rotes Tuch, aber den habe ich einfach wahrscheinlich immer in eine falsche Ecke gestellt. Habe wahrscheinlich gedacht, das ist hier so, weiß nicht, Cocktail 2.0 oder sowas. Roadhouse, aber offensichtlich ja dann nicht, wie ich jetzt gelernt habe. Denn ja, es ist ein Remake des 1989er-Films mit Patrick Swayze in der Hauptrolle. Hier gespielt von Jake Gyllenhaal, die Figur. Jake Gyllenhaal, weiß ich nicht, ob der noch ein Gramm Fett hat an seinem Leib in dieser Rolle. Also der sieht aus wie ein geschliffener Kampfdiamant. Das ist unglaublich. Er spielt hier in...
Das war ja bei Southpaw schon krass. Also der ist halt wirklich ripped as fuck, ey.
Southpaw hat er ja sogar direkt nach Nightcrawler damals gedreht. Das war ja schon total geisteskrank. Also das ist schon sehr nah. Er ist im Windschatten von Christian Bale. Der muss aufpassen. Jake Gyllenhaal spielt hier einen ehemaligen UFC-Kämpfer, genannt Elwood Dorton, und der muss aus gewissen Gründen seine Karriere beenden und hält sich dann halt so mit so Gelegenheitskämpfen über Wasser, und in der ersten Szene will er direkt Post Malone verkloppen, aber der hat dann Schiss vor ihm, das fand ich ganz lustig, und dann sieht ihn, wie heißt sie, auf jeden Fall die aus Shrinking, habe ich mich sehr gefreut, die wiederzusehen, fand ich sehr sympathisch, und die hat ein Roadhouse, die Frau, und die entdeckt ihn und will ihn als Rausschmeißer engagieren. Er zögert erst ein bisschen und dann nimmt er das Angebot natürlich an, weil er Kohle braucht, und dann lernen wir nach und nach so was aus seiner Vergangenheit kennen. Sie bietet ihm das Hausboot an und er zieht auf das kleine Dorf da in den Florida Keys, wo eben das besagte Roadhouse steht, und er beginnt sich dann halt dort als Rausschmeißer in diesem sehr von Bösewichten frequentierten Lokal einen Namen zu machen, und durch seine ständigen Prügeleien kommt er dann eben auch natürlich unweigerlich zu Kontakten mit den örtlichen Ärzten, auch einer Ärztin, mit der er dann ein bisschen anbandelt, das gibt's natürlich auch in diesem Film, und kommt ins Fadenkreuz einer skrupellosen Unternehmergruppe, die dort halt das so ein Luxusresort errichten möchten und dafür das Roadhouse abreißen, bla bla, ist scheißegal. Also passt auf. Der Film hat hat drei Sachen, worum ihr euch den angucken könnt. Erstmal, es gibt so derbe geil auf die Fresse die ganze Zeit. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, dass das mit so viel Hingabe gedreht wurde. Liegt auch an gewissen Techniken. Gibt schöne Making-ofs, die haben halt wirklich auf auf die Kamera zum Beispiel gehauen und da wurde so ein extra Polster verwendet, dass sie richtig zuschlagen konnten. Die haben auch richtig, die wurden dann auch im Nachhinein wieder eingefügt, die Leute. Das heißt, wenn hier Leute, die kämpfen können, kämpfen, auf irgendwas schlagen, dann zucken die nicht zurück, sondern die schlagen wirklich auf Dinge. Das ist, sieht man auch, weil diese Prügeleien und haben auch durch die Kamera, wie das inszeniert ist, die haben einen übelsten Punch. Also es tut wirklich richtig weh, wenn die sich hier aufs Maul hauen. Der zweite Grund ist der Look. Also Jake Gyllenhaal in diesem neonfarbenen Florida, weiß ich nicht, Setting und mit Sonnenuntergang, und das hat so einen gewissen Flair wie Nightcrawler am Strand, könnte man sich so vorstellen. Das ist alles so super super schön in Szene gesetzt. Und der dritte Grund ist auf jeden Fall Conor McGregor, der hier sein Schauspieldebüt gibt und die ganze Zeit einfach wie so ein wahnwitziger grinsender Affe rumrennt und alles mit einem Golfschläger zerhaut. Der hat wirklich, glaube ich, den Spaß seines Lebens hier in der Rolle. Ansonsten ist der Film übelst dumm. Also ich weiß nicht, warum die sich an diesem wunderschönen Ort alle auf die Fresse hauen die ganze Zeit, aber wirklich alle sind aggressiv. Ich verstehe das nicht. Also ich würde dort nur rumliegen, Cocktails schlürfen und eine schöne Zeit haben, aber alle hauen sich aufs Maul. Das macht gar keinen Sinn. Und irgendwie, also es gibt, der Film ist so, ja, fragwürdig, 80s misogyn und whatever. Also es ist halt wirklich macho, der Film. Der hätte eigentlich super in die letzte Folge noch reingepasst, zu den anderen beiden Testosteron-Jungs. Weil das ist wirklich ein Testosteron-Gebolze vor dem Herrn. Also wirklich stählerne Körper hauen sich aufs Maul. Aber geil gemacht. Und deswegen hatte ich tatsächlich durchaus Spaß mit diesem Film, ohne jetzt das mit dem Original vergleichen zu können.
Ja, also so geht's mir auch. Wir haben beide Filme geguckt. Paula konnte sich zero an das Original erinnern. Sie wollte halt, ruckzuck ist die Fresse dick und wenn du eins kriegst, dann ist es das. Oh ja. Also das gibt es. Das größte Plus zwischen diesen beiden Filmen ist, dass dieser Film das Ende richtig macht. Das geht nämlich leider im Original unter. Der Showdown im Original Roadhouse mit Patrick Swayze ist nicht gut, weil sein Gegner nicht gut ist. Der übergeordnete Gangster, der im Grunde alle Fäden in der Hand hat, ist hier nachher der Endkampfgegner und das ist halt ein Lappen. Da macht's keinen Spaß zuzugucken und deswegen macht er mit dem auch nichts, den verboxt er ein bisschen, aber den richtigen Kill-Kill, für den Roadhouse von Patrick Swayze ja berühmt ist, der Throat-Kill, der ist schon viel weiter vorne. Das wäre halt das klimatische richtige Ende gewesen. So, insofern, das macht der neue Roadhouse besser. Jetzt kann man zu der Schauspielleistung von McGregor stehen, wie man will. Der ist nonstop Speed-Osterhase in diesem Ding. Die ganze Zeit. Der steigt aus dem Auto, er hat dicke Eier, der geht auf irgendwelche Bräute in eine Bar, will mit denen tanzen, tanzt ganz furchtbar, nur um dann die Leute gleich richtig zu hauen. Ja. Paulas Frage die ganze Zeit, warum hauen die sich alle die ganze Zeit? Die gehen einfach abends los, um sich auf die alles nur die Kerle. Und nur um sich da zu mützen, die Frauen gehen dann direkt beiseite, die Band spielt weiter.
Die arme Band, so geil. Die haben jeden so Abend geil, eine neue klassisch. Band, die so einen Schutzmaschendraht davor haben, damit die nicht die ganze Zeit die Stühle abbekommen.
Das kennt der Berg, seit er bei uns Blues Brothers sehen musste, da hat er das schon mal gesehen. Wir hatten auch einfach Spaß mit dem Ding, weil wir haben da nichts erwartet und das haben wir gekriegt. Die Fights sind wirklich gut, also die Kamera, das ist... da ist richtig viel los, das fand ich super. Es ist nur halt komplett überzogen, weil wenn dir jeden Abend deine kleine Bumskneipe so in Schutt und Asche gelegt wird, dann machst du nächsten Tag nicht wieder auf, weil es keinen Grund dafür gibt.
Ja, aber die gehen ja auch voller Enthusiasmus auf Arbeit. Dann tun wir halt das Auto wieder rausfahren aus der Kneipe und dann passt das und fegen wir mal durch.
Man fragt sich halt, sie gibt ihm 5 Scheine die Woche. Man fragt sich halt, wie viel Geld schleppst du aus diesem Laden, wenn immer um 7:45 alles kaputt ist? Also, weiß ich nicht.
Du kannst es nicht hinterfragen, es ist so dumm.
Nee, darfst du auch nicht. Ansonsten...
Es klingt super unterhaltsam und witzig.
Ja, also, es sind ja beide Versionen auf Prime zu finden, auch das Original. Man kann dem Neuen hier wirklich sagen, ja, das ist von der Basic Idea ist das ein Remake und das haben sie super gemacht in die Jetztzeit. Die Fights sind so, dass du sie fühlst, das gegen die Kamera hauen, das macht Spaß. Es ist komplett überzogen, das ist ein Freitagabend-Berg-Hirnausfilm mit pumpendem Adrenalin. Da wird dein Bein die ganze Zeit wippen, weil du mitmachen willst irgendwann. Und das Patrick Swayze-Ding, das hat einen anderen Charme. Das ist ja ein Kulthit geworden über die Jahre. Das war im Kino gar kein Erfolg. Da braucht man sich nichts vormachen. Das braucht jetzt gar keiner beschönigen.
Ja, noch zwei was kurz dazu. Das CGI in dem Film ist ganz große Scheiße. Also das ist wirklich das, was in dem Film krankt. Warum auch immer, der war teuer genug eigentlich. Aber immer wenn ein CGI dazu kommt, ich sag nur Szene mit Boot oder Auto. Das ist schade. Ansonsten ist der Film von Doug Liman, ne, den kennen wir, Edge of Tomorrow, Barry Seal, also viel mit Tom Cruise gemacht, aber eben auch damals Bourne Identität, ja, also quasi diese Reihe ins Leben gerufen. Und was ich am Anfang erwähnte, diese Kontroverse, ist, der Film sollte ins Kino kommen. Nach der Übernahme von Metro-Goldwyn-Mayer an Amazon wurde der Film dann aber doch an den Streaming-Dienst verkauft. Und das ist halt, das klingt jetzt so wie, oh, was beschwert er sich, aber das hat auch das was mit Tantiemen zu tun. Also es war halt wirklich einfach Beschiss. Und was ich im Zuge dessen auch gehört habe, die Filme werden anders abgemischt. Wenn die für einen Streamer direkt kommen, sind zum Beispiel die Dialoge wesentlich lauter auch. Und das merkt man in dem Film tatsächlich. Immer wenn der Soundtrack einsetzt und die Schläge, dann ist das eine Wucht, aber die Dialoge sind relativ leise. Das ist immer dieser Kino-Effekt, ne? Also wird halt fürs Kino abgemischt. Ich finde das doof. Auf der anderen Seite wäre ich für den Film nicht ins Kino gegangen, aber nur rein zur Positionierung ist schon irgendwie doch eine Frechheit, wenn du schwarz auf weiß hast, dass du einen Film ins Kino machst und deswegen Jack Gyllenhaal und wer auch immer alles, Joel Silver und so Geld hier in den Film stecken und dann wird das Ding auf Prime gerotzt. So, ne?
Aber er ist rausgekommen. Ich meine, auf Batwoman werden wir immer warten müssen.
Das stimmt. Ja, bloß das war eine
wahrscheinlich
meine Two-Sense dazu.
Eigentlich zu.
Wahrscheinlich.
Es gibt ja, aber ja. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, es gibt ja in den Audioeinstellungen mittlerweile bei vielen Filmen tatsächlich den sogenannten Dialogue Boost, um diese Fehler zu beheben auf Prime.
Nee, danke für den Tipp. Wäre ich mal
musst du mal gucken, halten. Weil ja. Wir haben unten mit unserer Box auch das Problem, dass dann ist es anders abgemischt und dann wirst du zugeballert und hörst nichts. Und ja, da kann man da.
Wenn bei Steven und seiner Sofabegleitung mal wieder das mit dem Untertitel nicht hinhaut und sie das nicht hören können, weil sie so laut kauen, dann funktioniert das mit dem Dialog vielleicht gut.
Da müssen sie Oppenheimer gucken, da hast du eh keinen Dialog, so.
Ja, ja, das ist dann die Abhilfe. Was ich noch eine Anfügung, die heißt Jessica Williams, die Frau, die du betonen wolltest vorhin, die aus Shrinking.
Ja, ganz toll.
Die ist mega, die fand ich bei Shrinking auch super, kannte ich aber vorher schon, hab mal mit ihr es ist schon so ein bisschen ein Drama mit leicht romcomischen Anleihen, sag ich mal, gesehen. Auf Netflix The Incredible Jessica James, heißt so ähnlich wie sie, ist auch komplett auf sie zugeschnitten, mochte ich gerne. Und da habe ich sie schon irgendwie ins Herz geschlossen.
In Tierwesen war sie, glaube ich, auch drin, aber vielleicht stand sie nur in der Ecke und hat ein Buch gehalten.
Bestimmt, ja. Ich bleib komplett bei Hirnhaus. Das ist ein Film. Ich habe hier schon, glaube ich, mehr als einmal im Podcast angekündigt. Das ist 100 pro mein Film und ich muss den endlich mal gucken. Und eigentlich wäre es perfekt gewesen. Ich hätte das mit Steven zusammen gemacht, aber den gab es für 99 Cent und ich habe zugeschlagen. Ich habe geguckt, Popstar Never Stop Never Stopping. Dieser Film mit Andy Samberg, ist das ein geiler Film? Das ist absoluter Quatsch, aber ich habe nur in der Ecke gelegen. Weil wenn du Andy Samberg feierst und Brooklyn Nine-Nine zum Beispiel geil findest, dann ist das dein Film. Der ist so durchgezogen, der ist quasi das amerikanische Pendant zu Fraktus.
Oh.
Fraktus ja, okay. So ein bisschen schon. Also es geht einfach um eine fiktive Band. Und die ganze Biografie rundherum. Und das Ganze wird ähnlich wie in Deutschland, weil bei dem Film Fraktus, da hast du ja am Anfang so Scooter und irgendwelche anderen krassen Leute aus der Elektroszene, die sagen, ja, also ohne Fraktus wird es mich gar nicht geben. So ähnlich ist das hier auch. Also die absolut prägendste Boyband auf dem Planeten sind die Style Boys. Ja, ein Trio rund um den Charakter Connor von Andy Samberg gespielt mit seinen zwei Jugendkumpels. Und dieser Film ist so durchgezogen, der ist zu geschissen mit Cameo-Auftritten. Wer in diesem Film alles dabei ist, da ist Questlove dabei mit der kompletten Roots-Band, das Usher, 50 Cent, Nas, Ringo Starr, Adam Levine, Mariah Carey, Pink, DJ Khaled, Will Arnett spielt mit, Bill Hader hat eine kleine Rolle, RZA, Pharrell Williams, Seal ist zum Wegschmeißen lustig in diesem Film. Es sind Martin Sheen ist mit dabei. Weird Al Yankovic hat eine kleine Rolle. Snoop Dogg ist da mal kurz dabei. Kirk Douglas. Also du hast wirklich so viele Leute, die in diesen Film immer mal um die Ecke geschaut kommen und irgendeinen dummen Spruch ablassen und wieder verschwinden. Und dabei ist es halt wirklich durchgezogen witzig. Besetzt ist das Ganze in der Hauptrolle mit Andy Samberg, Akiva Schäfer, der auch die Regie geführt hat, ist hier mit einer seiner Kumpels. Du hast Maya Rudolph, Joan Cusack, Imogen Poots. Das sind so die Rollen, die hier gespielt werden. Und im Grunde genommen geht es eben um diesen Typen, Connor, der in dieser Boyband groß und bekannt geworden ist und die hatten den Mega-Erfolg und dann haben die sich halt klassisch zerstritten und er hat Solo weitergemacht, ist der absolute größte Superstar auf der Welt gewesen mit seiner ersten Solo-Platte und dann setzt der Film dort ein, wo er gerade sein zweites Album droppen will und hat ein fettes Promo-Team dazu engagiert und wird dann eben so im Mockumentary-Style begleitet von einem Kamerateam, die halt so den kometenhaften Erfolg seines zweiten Albums mit anhängender Welttournee halt dokumentieren soll. Und das Problem ist aber halt, das floppt halt ultra. Also der ist halt wirklich mega scheiße, kriegt die absolute hinterletzten Kritiken und muss dann versuchen, seine Welttournee zu retten. Also das ist so ultra lustig. Ich habe mehrmals laut gelacht und wirklich öfter mal unterm Tisch gelegen, weil das so geiler Humor ist. Ist nicht jedermanns Sache, verstehe ich total, aber ich hab's gefeiert. Popstar, Never Stop, Never Stopping ist so herrlich bescheuert, dass man es einfach nur lieben oder hassen kann.
Ja, sofort auf die Liste.
Der ist groß. Der ist einfach, wenn du ein Faible für diesen durchgeknallten Kram hast, ist das einfach ein super Film.
Ja. Das ist wirklich funny. Also ja. Schon alleine die Songtexte von seinen beknackten Songs, ey. Das ist so doof. Ja, sie wollte, dass ich sie ficke wie Osama Bin Laden von der US-Regierung oder irgend sowas. Also wirklich so richtig doofe Texte.
Jetzt muss Steven hier wieder piepen, na toll.
Ja.
Ach, Quatsch. Also, wenn er den Film piepen würde, dann hätte er alle Hände voll zu tun. Das kann ich dir schon mal sagen, du.
Ja, herrlich. Ich habe auch was relativ oder sogar sehr Aktuelles dabei, das leider, wenn ich jetzt darüber rede, wahrscheinlich viele gar nicht mehr gucken können, weil es aus dem Kino genommen wurde. Aber ich nehme mal an, dass der Film sehr bald auf dem Streamer landet und jetzt steht er hier und deswegen mache ich das jetzt. War Lisa Frankenstein. Gedreht von Zelda Williams, Tochter von Robin Williams. Ich sage das nicht, weil das irgendeine Rolle spielt, sondern ich sage das, weil alle anderen das immer sagen und ich mich frage, warum erzählen die mir das? Weil es spielt keine Rolle. Sie hat nichts gemacht, was man dagegen vergleichen könnte. Sie hat noch keinen eigenen Stil. Und wenn das hier das stilprägende Filmereignis sein soll, dann hat sie das leider nicht so besonders gut gemacht. Lisa Frankenstein ist genau das, was der Titel so ein bisschen verrät. Wir treffen ein junges Mädchen, Lisa Swallows heißt sie. Den Namen mal wirken. Und die ist ein bisschen durchgeknalltes Teenage-Mädchen in den Staaten. Die ist jetzt nicht besonders, also nicht weder noch beliebt noch irgendwas anderes. Sie ist eigentlich tragisch, denn ihre Mutter ist von einem Einbrecher umgebracht worden und dann hat ihr Mann relativ schnell wieder jemanden gefunden. Und da ist sie quasi jetzt die Ziehtochter, weil die Frau hatte schon ein Kind und das ist quasi so ein bisschen stiefmütterlich. Und wir kriegen gleich am Anfang irgendwie so das Gefühl, dass Lisa da sich nicht richtig wohl fühlt und auch was gegen ihre Stiefmutter hat, obwohl die eigentlich wirklich eine ganz Liebe ist. Und dann verbringt sie ihre Freizeit einfach gerne auf Friedhöfen. Haben wir alle mal gemacht, so eine Phase hatte ich auch. Sie übertreibt es halt ein bisschen. Sie ist andauernd. Ob er auch auf den, ich war auf.
Ja, ich hab mal, scheiße, stimmt doch. Ich glaube, ich habe auch mal Fotos von mir auf dem Friedhof machen lassen. Egal, mach mal weiter.
Ja, naja. So. Was ihr so alles gemacht habt, ne?
Ja, also es kommt dann dazu, wie soll es auch anders sein? In einer verregneten Nacht mit Blitz und Donner schlägt der Blitz in ein altes Grab und ein junger Mann, leicht lediert, erhebt sich. So. Der schafft dann den Weg zu Lisa und die Geschichte entspinnt sich dann insofern weiter, als dass Lisa auf der kaputten Sonnenbank ihrer Schwester, der man immer einen Stromschlag bekommt, sich eben vornimmt, diesen Typen lege ich da mal drauf und durch den Strom wird er immer knackiger, verfällt nicht mehr und die Teile, die ihm jetzt fehlen, weil die Ratten den Arm weggetragen haben etc. pp. Oder sowas, das könnte ich ihm ja irgendwie woanders besorgen und das schrauben wir dann an. Also das ist der Frankenstein-Charakter. Ansonsten soll das Ganze wohl eine leichte Teenie-Romanze Coming-of-Grave-Geschichte werden, sowas in der Art. Man Chapeau. Kann das wirklich gucken am Sonntag und dann hast du das wahrscheinlich gleich wieder vergessen. Hauptbesetzung ist Catherine Newton. Das ist die, die mir bei Quantumanium so furchtbar auf den Sack gegangen ist. Das macht sie hier besser. Das ist der Charakter, der passt besser zu ihrer Rolle. Ihre Schwester und den Typen, die sagen, haben wir alle nichts gesagt. Die sind eher aus so kleineren Produktionen, die wahrscheinlich nicht für mein Alter gemacht wurden. In dem Film, alles, was ihr seht, habt ihr schon mal gesehen, weil es ist alles zusammengeklaut. Es hat schön Neon-Signs all over the place, weil es halt Ende der 80er spielt. Das wird hier komplett ausgekostet. Also Walkman richtig, weißt du noch, so ein Stein, den man mit sich trägt, diese hässlichen orangenen Kopfhörer, die Musik links und rechts, ist alles aus den 80s. Wenn ihr da ein Fable für habt, dann der wird bestimmt bald auf dem Streamer kommen, dann kann man sich das angucken. Aber der hat leider nichts gemacht von dem, wo man hinterher sagen würde, sowas wie eine Jenna Ortega hier in ihrer Serie oder sowas, das war besonders, das hebt sich ab von den Filmen, das passiert ja alles nicht. War nicht ihr Debüt, es ist ihr dritter Film. Ich fand das leider ein bisschen lahm. Der dümpelt jetzt so bei 6 rum auf IMDb. Das macht schon Sinn. 6 ist schon. Viel mehr ist der nicht.
Schade. Mich hat er irgendwie angesprochen, weil alles in dem Titel und auch was du jetzt sagst, wie die Person heißt, das klingt wie ein Auszug aus einem Rob Zombie-Text. und auch so der Look irgendwie im Trailer hatte ich gesehen. Hat irgendwie sah aus wie eine günstigere Variante von Renfield. Ja, mal gucken. Also wir schauen den auf jeden Fall mal, weil ich mag diese groteske Art und Weise, so eine Geschichte irgendwie zu vermengen. Ne? Dieses Frankenstein-Thema mit so Coming of Grave, das merke ich mir auf jeden Fall. der ist gut. Aber wahrscheinlich auch berechtigt, dass er dann eben im Kino keine großen Runden gedreht hat, ne? Ja.
Der hat den ja nicht.
Ja, ich hab gesehen, dass es diesen Film gibt und worum es geht und hab gesagt, nee, werde ich niemals gucken. Interessiert mich
nicht. Wenn der nicht in der Sneak gelaufen ist, dann findet der bei ihm nicht statt.
Ja, das glaube ich auch nicht. So, jetzt habe ich richtig Schiss. Weil ich weiß nicht, wie ich darüber kurz reden soll. Das geht gar nicht, aber ich versuche mir wirklich Mühe zu geben.
Ja, das nächste große Netflix-Serien-Ding.
Mann, ey. Dann braucht man es auch nicht mehr verklausulieren, wenn ihr so clever seid.
Okay. Ich hab's, ja, das ist ja interessant. Ich hab's direkt abgebrochen.
Direkt. Ah, ja. Okay, ja. Mal gucken. Also dann ist mein Ziel jetzt, dich umzustimmen oder beziehungsweise weiterzuschauen. Nee.
Es hat andere Gründe, die sind auch ganz schnell nachvollziehbar, aber erzähl mal erstmal.
Alles klar. Ich rede von der dreifachen Leibeskomplikation, auch Pre-Body Problem genannt. Auch genannt die Trisolaris-Trilogie. Wo fange ich da an? Es ist eine neue Netflix-Serie, das wurde schon erwähnt, von David Benioff und D.B. Weiss. Da werden jetzt einige Leute entweder wegrennen oder freudig mit den Ohren schlackern. Oder beides, so wie ich. Denn die haben Game of Thrones verbrochen. Ich würde sagen, uns geschenkt. Und damit auch bewiesen, dass sie eins gut können, nämlich gut Buchvorlagen adaptieren. Wenn die Buchvorlage dann nicht mehr da ist, leider, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber das können die.
Da hat es angefangen, Spaß zu machen.
Ist auch nur eine allgemeine Haltung zu dem Thema Game of Thrones. Und hier ist es, die haben ja jetzt so einen riesen Netflix-Deal gemacht. Und das ist jetzt sozusagen das große Projekt, was jetzt endlich kommt. Und ich kann schon mal vorweg sagen, ich war auch sehr skeptisch am Anfang und mich hat es tatsächlich, je mehr Folgen dazu kamen, desto mehr ich gesagt, boah, das ist ja voll meins, aber mit Abstrichen. Diese Handlung, das ist das Problem. Das geht los in der chinesischen Kulturrevolution in den 60er Jahren. Da erleben wir eine Astrophysikerin, die da noch sehr jung ist und in der Masse steht und den die brutale Ermordung von ihrem Vater sieht, der ein Wissenschaftler ist und aufgrund seines Hintergrundes da quasi verbannt werden soll, aber dann letztendlich hingerichtet wird. Und na, wer sich damit auskennt, vielleicht die Kulturrevolution, Mao Zedong und was da, also im Prinzip dieses westliche wissenschaftliche Einflüsse, auch kurz gefasst, wären abgelehnt und die traditionellen konservativen chinesischen Werte sollten wieder hervorgehoben werden, was dazu führte, dass eben die Wissenschaftler gejagt wurden und an den Pranger gestellt wurden. Der hat halt Algebra gelehrt und das wurde halt letztendlich ihm zum Verhängnis. Und diese Serienstaffel basiert auf dem ersten Band dieser Romantrilogie. Und der beschreibt den Kontakt der Menschheit zu einer außerirdischen Zivilisation, auch den Trisolariern genannt, deswegen heißt die so, weil diese Trisolarier, die haben einen Heimatplaneten, der unter gravitativen Einfluss von drei Sonnen steht. Free Body Problem. Und die müssen im Verlauf ihrer Geschichte immer wieder, das führt immer wieder dazu, dass ihre Zivilisation vernichtet wird. Und diese drei Körper, habt ihr schon mal von dem Drei-Körper-Problem gehört? Weil ich habe Physik-Leistungskurs abgebrochen, aber vielleicht ihr ja nicht.
Nee.
Es ist komplett neu für euch. Dann muss ich das mal ganz kurz erklären. Dieses Drei-Körper-Problem stammt halt aus der Physik. Genauer gesagt ist das im Prinzip Himmelsmechanik, eine Beobachtung von Isaac Newton. Darauf ist das zurückzuführen. Das ist eigentlich ganz simpel. Es geht darum, dass drei Körper, also drei Himmelskörper und deren Anziehungsverhältnisse zueinander nicht mathematisch vorbestimmt werden können. Also ob das jetzt Planeten, Monde oder Sonnen sind, sei jetzt mal dahingestellt. Und das Problem bezeichnet in diesem Fall die Berechnung oder Voraussage dieser Bewegungsverläufe von diesen drei Körpern. Und da dieser Heimatplanet unter drei Sonnen, die unterschiedlich groß sind, halt gedeihen muss, wird er halt immer wieder ausgelöscht, weil die drei Körper, die einander sich immer wieder anziehen und abstoßen, einfach so chaotische Verläufe haben, dass man das nicht irgendwie berechnen kann oder irgendeinen Lösungsansatz dafür finden kann, um diese Naturphänomene, die aber witzig sein können, von absoluten Frost, Überflutung bis ab Auslösen der Gravitation, kann da alles passieren und ist auch alles in der Geschichte dieser Spezies schon passiert. Und dieses Problem ist nicht zu lösen. Das heißt, das Einzige, was die machen können, ist, ihren Heimatplaneten zu verlassen. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Diese Kulturrevolution in China, bei uns auf der Erde, führt dazu, dass die Astrophysikerin, von der ich gerade gesprochen habe, die halt die Ermordung ihres Vaters sehen musste, auf eine Art und Weise, die ihr in der Serie selber herausfinden müsst, Kontakt aufnimmt mit einer außerirdischen Spezies, nämlich den. Sie entscheidet sich, ne, also die erhält später eine Antwort von den Aliens, also sie schickt ein Funksignal raus, irgendwann später, ein paar Jahre später, kommt diese Antwort zurück und entscheidet sich, diese Warnung zu ignorieren. Ne? Also die Aliens sagen, wenn du uns antwortest, kommen wir zu euch und dann nehmen wir euch euren Planeten weg. Und sie ist halt so von der Menschheit natürlich durch diese Ereignisse in ihrem Land traumatisiert, dass sie beschließt, ich antworte jetzt, kommt vorbei. Das Problem ist nur, das dauert 400 Jahre, weil die 4,2 Lichtjahre entfernt sind. Die fahren dann sofort los, ne? Könnt ihr euch vorstellen, aber es dauert. Und das ist alles eigentlich nur der Grundbodensatz dieser Serie. Anders als in dem Buch handelt die, ne, also es geht dann in Großbritannien 2024, geht dann die Haupthandlung eigentlich weiter. Und da sehen wir dann, wie sich ganz viele Wissenschaftler einfach das Leben nehmen oder aufhören zu arbeiten. Und das ist so ein Mystery-Plot, der sich dann entspinnt, wo wir halt lange im Dunkeln tappen, um was es eigentlich geht. Das zentralisiert sich dann so ein bisschen die Handlung auf fünf Charaktere in Oxford, diese Oxford Five, die sind quasi eine Erfindung auch von der Serie. Die haben hier viele Figurengruppen quasi auf fünf vereinfacht. Und die müssen halt, zum Beispiel deren Mentorin bringt sich um, die stürzt sich in so ein Becken bei so einem Teilchenbeschleuniger. Und auch die ganzen Gerätschaften, der Teilchenbeschleuniger, die liefern nur noch sinnlose Daten und die ganze Grundlagenforschung steht vor dem Aus. Kurz gesagt, die Welt, nicht will ich sagen verdummt, aber die Wissenschaft stirbt aus. Und viele Wissenschaftler, die an Theorien arbeiten, die Menschheit nach vorne zu bringen, also quasi an neuen Errungenschaften, sehen plötzlich so einen Code vor ihrem Auge, nicht vor ihrem geistigen Auge, sondern auf die Netzhaut eingebrannt, der so ein Countdown, der runterläuft. Und am Ende dieses Countdowns passiert was mit denen. Es sei denn, die hören auf, an ihren Projekten zu arbeiten, dann geht der Countdown, dann verschwindet der Countdown. Und das liegt alles daran, dass die Trisolarier, also die heißen hier Shanti, glaube ich, in dieser Serie, dass diese Aliens, die sind zwar noch nicht auf der Erde, haben es aber geschafft, Einfluss zu nehmen und mit den Menschen Kontakt aufzunehmen und schon zu wirken auf der Erde. Das ist technisch super kompliziert und ich kann es auch nicht mehr so richtig wiedergeben, aber die sehen alles, was wir tun, die beeinflussen uns, die können Sachen manipulieren und dann wird's halt richtig irre. Plötzlich fangen die Sterne an zu blinken, plötzlich bekommen irgendwelche Leute VR-Helme, die sie aufsetzen und dann in so einem total verrückten Videospiel sind, was aber eigentlich die Auslöschung dieser Spezies zeigt und bla bla bla. Und ihr merkt schon, deswegen hatte ich Angst davor. Selbst das ist alles so runtergebrochen gerade, was ich mache. Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, also ich finde, man kann inhaltlich zur Serie stehen, wie man will. Vor allem, glaube ich, wenn man die Bücher gelesen hat, ist das eigentlich meiste, was ich höre. Die Buchfans beschweren sich, dass vieles wirklich gestrafft wurde. Aber was hier inhaltlich passiert in dieser Serie ist, und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was ich einer Serie geben kann oder auch einem Film, egal. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist vollkommen genrefremd. Es ist philosophisch, es ist Science Fiction, es ist teilweise, geht's um Wissenschaften, aber es geht dann auch, es wird auch sehr emotional, weil es geht halt auch um einer dieser Physiker liegt halt im Sterben. Und wir sehen eigentlich zu, wie verschiedene Menschen aus verschiedenen Perspektiven einfach sich dieser Situation bewusst werden müssen. In 400 Jahren, stellt euch vor, in 400 Jahren kommen Aliens auf die Erde, die das übernehmen. Die aber jetzt schon, jetzt wissen, ist das schon aufgedeckt. Und wir wissen das. Wir können offen darüber debattieren im Fernsehen, mit unserer Gesellschaft. Alles wird verändert. Plötzlich gehen wieder die Unruhen los. Und das ist also quasi so eine expandierte Version des Klimawandels, wo man ja jetzt auch sieht, wie wir halt mit solchen Themen umgehen. Und das ist noch weit in fernerer Zukunft. Das heißt, ergeben wir uns, schaffen wir den Boden für unsere Zukunft, für unsere Nachfahren und so weiter. Und wie die ganzen Menschen darauf reagieren, das ist so interessant. Und außerdem hat diese Serie Szenen, die ich auch nie vergessen werde. Also da gibt es eine Szene mit einem Schiff und Nanodrähten, da hat es mir wirklich die Kinnlade runtergehauen. Weil es ist so skurril brutal, was da passiert, aber trotzdem irgendwie, ich habe sowas noch nie gesehen, weil es solche Dinge einfach nicht gibt. Oder halt diese blinkenden Sterne da gibt es so einen Computer aus Millionen Soldaten, der immer mit schwarz-weißen Fahnen so einen Countdown erzeugt und das ist egal, keine Ahnung. Die Effekte sind hier auch nicht so gut. Ich weiß es nicht, woran das liegt, weil das ist eigentlich das Prestigeprojekt von Netflix und besagte Szene mit dem Boot hätte man in der Nacht spielen lassen sollen, sage ich jetzt mal so. Aber darüber hinaus, da habe ich noch gar nicht über die Schauspieler gesprochen. Also quasi der halbe Game of Thrones Cast ist dabei. Liam Cunningham hat eine große Rolle. Also Sir Davos. Alex Sharp spielt mit. John Bradley West, also hier Sam, spielt eine Rolle. Wen ich auch richtig gut fand wieder, war Benedict Wong, der hier so einen Ermittler spielt, der die ganze Zeit diesen Selbstmorden auf den Grund geht. Und ey Leute, ich kann nur sagen, guckt es euch an, weil das ist wirklich, ihr könnt es scheiße finden wahrscheinlich, könnt es aber auch gut finden und vielleicht steht da irgendwo dazwischen. Aber allein dafür, dass es mal wieder so was komplett Neues ist, finde ich, sollte man mal Free Body Problem eine Chance geben. Und ich muss sagen, das ist unerträglich, jetzt auf die nächste Staffel zu warten. Ja, tut mir leid, kürzer ging es nicht.
Na, und das ist alles super. Und das ist genau der Grund, warum ich aufgehört habe zu gucken. Ich habe Trailer gesehen, also da wirst du ja zugeschissen, das geht ja ganz schnell. Dann habe ich die erste Folge gesehen und parallel dann geguckt, um was geht es. Dann habe ich erfahren, eben die Buchvorlage, drei Dinger. Dann habe ich erfahren, dass es eine chinesische Serie gibt mit 30 Folgen, die versucht hat, das besser zu machen, als das, was dem Three-Body-Problem von Netflix jetzt vorgeworfen wird. Zu wenig Zeit, um das alles komplex zu erzählen. Aber was ich da sofort wusste, ist halt, okay, es wird nicht bei einer Staffel bleiben. Ich fange kein 1899 an, wenn ich nicht sicher bin, dass sie weitermachen. Und deswegen habe ich es nicht weitergeguckt. Es hat mich in der ersten Folge auch nicht so getriggert, dass ich jetzt unbedingt wissen muss, wie es weitergeht, sondern hoffe auf das Vergessen aller Leute. Ergo, dass sie das nicht alles kaputt spoilern, wenn es dann wirklich mal eine zweite Staffel gibt oder ein bisschen mehr Sicherheit. Ansonsten, es würde mich so sehr frustrieren, ohne das Buch gelesen zu haben. Ich kann also auch damit leben, dass da was fehlt oder so. Das weiß ich dann ja auch gar nicht.
Ja.
Aber es würde mich halt so frustrieren, wenn man dann eine Staffel guckt und wartet und wartet und wartet. Und dann kommt wieder dieser beschissene Netflix-Hammer, weil wir brauchen ja Emily in Paris Staffel 4. Deswegen kann man dann Three Body Problem nicht nochmal machen. Deswegen, das warte ich ab.
Ja, das stimmt. Also bei mir ist ein ganz großes CCL dran, weil das ist schon beim Zuhören überfordert mich das. Es ist nichts, es war kein einziges Element dabei, wo
und
ich mir dachte,
siehst
oh, das
da
ist jetzt,
kein
das finde ich jetzt
Zusammenhang
interessant.
Zu deinen Romcoms? Also, dass Nö. Du das jetzt nicht mehr, weißt du, nicht erfassen kannst, der Sandro erzählt das hier ganz in Ruhe, er gibt dir Zeit, du kannst das nachher mit halber Geschwindigkeit nochmal hören und dass dein Gehirn nicht in der Lage ist, das zu erfassen, du siehst da keinen Zusammenhang.
Ach, das willst du ihm unterstellen.
Selbstverständlich, ja. Lindsay Lohan macht doch dein Brain kaputt, da kannst du mir erzählen, was du willst. Also...
Wenn du das sagst, du wirst es wissen. Nee, das ist mir so ultra komisch, komplex mit so vielen Themen, die mich jetzt überhaupt nicht abholen einfach, dass ich mir sage, nee, das brauche ich dann glaube ich nicht.
Wenn diese Alien-Invasion eine Naturkatastrophe wäre, dann würdest du es schon gar nicht mehr groß in Frage stellen, weil dann sind es nur noch Menschen, die plötzlich mit einer Situation klarkommen müssen, dass die Wissenschaft ausstirbt und wie sie mit einer Bedrohung umgeht, die quasi datiert ist. Und schon, finde ich, ist es eigentlich ein gesellschaftliches Aufarbeiten von vielen Sachen. Deswegen, ich weiß, was du meinst, Aliens, und da geht die Zivilisation unter, drei Sonnen. Aber eigentlich spielt das keine große Rolle. Ich habe dem so viel Zeit bemessen, weil diese Prämisse musst du erstmal verstehen, damit du den Serientitel verstehst. Deswegen, vielleicht probierst du es doch mal. Also ich glaube, es ist keine Science-Fiction-Serie in dem Sinne, das ist kein Star Trek oder so.
Na mal sehen.
Vielleicht in der neuen Wohnung auf einem großen Fernseher.
Ja, da wirkt das alles, ne? Ich habe euch was sehr Leichtes mitgebracht. Ich wollte nur besonders intellektuell wirken, indem ich euch eine chemische Formel aufschreibe. Ja, ich habe euch C7H8N4O2 aufgeschrieben, was das chemische Kürzel für Theobromin ist. Das ist dieser aufputschende Wirkstoff in Kakaobohnen. Ich habe Wonka gesehen.
Das meine ich damit, dass meine Verklausulierungen schlauer werden müssen.
Ja, genau. Okay. Also ich habe Wonka geschaut auf starkes Insistieren meiner Frau hin, weil die unbedingt den sehen wollte. Und wir beide lieben Charlie und die Schokoladenfabrik. Den finden wir einfach toll. Den gucken wir auch jedes Jahr. Und da habe ich echt einen weichen Keks für. Und deswegen war es klar, Wonka wird dann verfilmt, quasi, ja, wie von allen, eine Origin-Story muss her, und dann holen wir uns den heißen Scheiß an Schauspielern, nämlich Timothée Chalamet als Willy Wonka, der sich erst noch so ein bisschen finden muss. Obwohl, finden muss nicht ganz, weil er ist schon der absolut begnadete Schokoladencrack. Also das ist in dem Film von Anfang an, der macht Kreationen, die einfach nur gut sind. Der muss sich da nicht entwickeln, der ist halt einfach brillant. Und jetzt geht's eigentlich nur darum, dass er in der Stadt gegen drei große Schokoladenmagnaten, die ein illegales Schokoladenkartell betreiben, quasi seinen Laden aufbauen muss. Und die haben natürlich die ganze Macht in der Stadt und können das halt zu jedem Zeitpunkt verhindern. So. Ich hatte wahnsinnig viel Freude und mir ist es irgendwie das Herz aufgegangen, weil der einfach schön gemacht ist. Du kannst es nicht anders, der ist einfach schön. Der sieht geil aus, der ist geil choreografiert, der ist auch an den richtigen Stellen witzig, der hat coole Figuren, die Bock haben. Also Olivia Colman ist so eine, auch der Antagonisten in diesem Film, die spielt so eine Wirtin von so einem Hostel mit völlig überteuerten Preisen, wo er quasi so in die Knechtschaft gezwungen wird. Und das macht die halt wirklich wahnsinnig gut. Also die Frau ist einfach brillant und auch in so einer Rolle hat die Spaß. Und das kommt rüber und das mochte ich sehr, sehr gerne. Es ist absolut nichts für Mo, weil es wird unglaublich viel gesungen. Es wird fast nur gesungen. Also es ist wirklich krass Musical. das fängt auch direkt so an, ne? Also es ist eigentlich, war das große, gab es einen großen Flashback-Moment, als der Film anfängt und du siehst, wie Timothée Chalamet als Willy Wonka auf einem Schiff vorne am Bug steht und auf eine Stadt zufährt mit dem Schiff. Und das Erste, was aus seinem Mund kommt, ist Gesang. So, und das ist halt schon, also da habe ich kurz geschluckt und habe kurz rüber geguckt und meine Frau auch kurz rüber geguckt, hatte so Angst, dass ich das abbrechen will. Ich dachte, nee, ich halte das aus. Und das passiert auch echt viel, aber ich mochte auch irgendwie die Musik. Ich konnte damit was anfangen. Und Hugh Grant mag ich sowieso, der spielt einen Oompa Loompa. Er hat wahnsinnig gute Lines, also immer wenn er dabei ist, ist er der Scene-Stealer. Also ich mochte das. Das ist ganz einfach, ganz simpel. Das ist alles vorhersehbar, aber es ist einfach gut gemacht. Und du siehst, da steckt Kohle drin und das ist geil. Ich mochte das. Wenn ich ein was kritisieren will, und das muss ich, der Film hätte deutlich mehr Punkte von mir gekriegt, wenn es ein abgedrehter Willy Wonka wäre. Ich finde das halt einfach bei Johnny Depp total geil, weil der ist so durchgeballert und so nicht nachvollziehbar und das ist Timothy hier überhaupt nicht. Es ist ein ganz normaler, sympathischer, netter Dude. Null abgehoben, null crazy, null alles. Also das fehlt ein bisschen. Also wenn der noch richtig durchgeballert gespielt hätte oder vielleicht meinetwegen auch anders besetzt gewesen wäre, nicht mit Chalamet, sondern mit irgendeinem jungen Schauspieler, der verrückt sein kann. Ich denke so an so Bill Skarsgård, obwohl der schon wieder creepy wäre, weil man den natürlich als Pennywise kennt, so popkulturell. Vielleicht nicht die richtige Wahl, aber ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Das fehlt mir bei dem Film ein bisschen. Insgesamt aber mochte ich den. Das ist einfach ein schöner Film.
Siehst du, und da wollte ich dich nämlich eigentlich zum Anfang fragen, wollte dich dann aber nicht unterbrechen. Welchen Charlie und die Schokoladenfabrik meinst du denn eigentlich?
Den von Tim Burton.
Ich kenne den auch. Also es ist auch der, mit dem ich groß geworden bin. Aber ich habe auch gehört, dass Timothée Chalamets Figur hier wesentlich mehr auf den Gene Wilder-Charakter angelehnt wurde, beziehungsweise auch dem eigentlich den referiert und dass die Vorgeschichte eigentlich von den 70er-Jahre-Filmen sein soll. Vielleicht erklärt das ja auch schon dann diese Diskrepanz zwischen den Inszenierungen, weißt du? Und ich glaube, der 70er-Jahre war doch auch mit Gesang, oder? Weiß ich jetzt gar nicht.
Den habe ich nie gesehen.
Ja.
Das ist auch der einzige, also der 70er-Jahre, ich habe den gesehen und ich habe auch den von Burton gesehen. Keine Liebe also weder für den einen noch für den anderen über die Jahre entwickeln können. Aber Gene Wilder ist das ja im 70er-Film und da siehst du halt auch seine kranke Seite, der wirklich einen weg hat, kein gesunder, guter Mensch ist oder wo immer er ist. Das fand ich eigentlich ganz charmant und dann ist das mit Johnny Depp komplett irgendwie kaputt gegangen und jetzt, ja, dein Spargeltarzan und dann singt der auch noch. Nee. Das wird auf meinem Fernseher nicht stattfinden, es sei denn, jemand zwingt mich, falls jemand mal ein Spiel gewinnt und dann bestimmen kann, was andere Leute gucken, dann vielleicht. Aber ansonsten findet das einfach nicht statt.
Ich guck den irgendwann mal.
Joa, gut, Jungs. Ich würde sagen, wir sind zeitlich sehr fortgeschritten, deswegen machen wir hier einen schönen Cut. Wir wollen ja auch nächste Woche noch ein bisschen was haben, worüber wir sprechen können. Ich war auf jeden Fall endlich froh, auch so ein bisschen dabei zu sein, mein Nord abzuarbeiten. Ja, das muss man auch sagen.
Pui, pui.
Und vielleicht hören wir uns auch zwischendrin nochmal in so einer kleinen Folge. Könnte ja durchaus sein, dass wir uns irgendwo in das nächtliche Eis begeben und da vielleicht noch eine Folge von her senden.
Verklausuliert, mach das doch nicht so. Sag doch den Leuten, was kommt. Klicks, klicks, klicks.
Na gut, dann reden wir in einem Speedberg eben über True Detective, Night Country, quasi die vierte Staffel.
Ja.
Dann soll das so sein.
Dann
darauf könnt ihr euch schon mal freuen.
Quasi bald dort.
Wir versuchen, Jodie Foster als Gast zu bekommen. Das machen wir jetzt ja neuerdings. Sie ist ein bisschen zickig, aber...
Ja, weil sie hat den Oscar nicht gekriegt, ne? Das ist
ja.
Halt nach. Ja, die Frage ist auch, warum hätte sie ihn bekommen sollen? Aber das ist zu anderer Zeit zu klären. Ich sage einfach mal tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
up in your heart.